Bremen 2 Gesprächszeit.
Britta Jaschinski ist 1965 in Bremen geboren, wohnhaft seit langem in London. Sie ist international renommierte Fotografin, wurde mit vielen Auszeichnungen bedacht für ihre Bilder von wilden Tieren, die sie aber längst nicht nur in freier Wildbahn findet, sondern zum Beispiel an Nasenringen und Ketten als Zirkusattraktion missbraucht oder auch schon tot als Teilstück, nur noch als Hocker aus Elefantenfüßen, als ausgestopfter Zebrakopf, als Tigerfell oder zu obskuren Arzneien vermalen und verpackt in bunten Schachteln. Manche Fotos sind richtig schwer zu ertragen, viele davon eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich dran gewöhnen oder kommt da immer noch Wut hoch, wenn Sie diese Bilder sehen?
Ich muss mich schon manchmal etwas zusammenreißen. Aber ja klar, hatte ich so eine innere Wut hat man schon. Aber das Gefühl zu haben, dass man mit den Bildern was tun kann, ist ja eigentlich eine absolute Rettung. Und von daher bin ich eigentlich eher froh als betrübt, muss ich echt so sagen. Mein Leben selbst denke ich so, super, ich kann mich nie beklagen über irgendetwas. Und und dass ich was gefunden habe im Leben, wo ich denke, damit kann ich was bewirken, macht mich schon eigentlich eher glücklich.
Sie haben die internationale Gruppe Photographers Against Wildlife Crime mitbegründet. Sie sind ja weltweit unterwegs, nicht um zu fotografieren nur, sondern eben auch um zu sprechen, um Vorträge zu halten, um Menschen zu informieren bei Fotofestivals, Ausstellungen, morgen und übermorgen bei der World Press Photo Exhibition in Oldenburg. Haben sich sehr gefreut über die Einladung, eine weitere Gelegenheit, Menschen dieses Thema nahezubringen?
Ja klar, also es ist natürlich wichtig zu fotografieren, aber es ist auch wichtig zu sehen, wo die Fotos dann gezeigt werden und wo die Botschaften hinkommen. Und jede Einladung, die ich kriege, natürlich bin ich da mal sehr offen und mache immer gerne was. Ich kann es nicht immer alles unbedingt annehmen, weil ich permanent tatsächlich eingeladen werde und ich theoretisch nur noch auf Reisen sein könnte. Und das geht nicht. Von daher muss ich immer ein bisschen sehen, was wichtig ist. Aber jetzt hier in Deutschland sowas zu machen, war für mich wirklich extrem wichtig. Und der Besuch natürlich jetzt hier auch im Radio ist auch sehr, sehr, sehr wichtig gewesen für mich.
Was Fotos bewirken können und warum sie gemacht werden müssen, auch wenn das nicht immer ungefährlich ist. Darüber wollen wir reden in dieser Stunde. Über das viele unterwegs sein, auch in Zeiten von Corona und Brexit. Über das Leben in England und auch in Bremen, wo es ja mal losging mit dem Fotografieren und auch mit der Liebe zu Tieren. Britta Jaschinski ist heute unser Gast in der Gesprächszeit. Am Mikrofon ist Christine Hohenfeld. Die Gesprächszeit heute mit Britta Jaschinski live bei uns im Studio. Sie hat viele Auszeichnungen bekommen für ihre Fotoarbeiten und jedes Jahr kommen weitere dazu. Zuletzt 2019 mindestens 3 oder 4 habe ich gezählt. Und das Siegerfoto beim European Wildlife Photographer of the Year, das war 2017 verliehen von der GDT. Das ist eine Gesellschaft deutscher Tierfotografen, Naturfotografen. Das sind diese Elefantenfüße zu Hockern umgearbeitet. Also obendrauf ist so eine Sitzfläche mit irgendwas gepolstert, bespannt. Was ist da eigentlich drauf?
Das ist Zebrafell.
Ja, und wenn man sowas sieht, wir kommen gleich noch dazu, wo man das sieht, was ist das für ein Gefühl so im ersten Moment?
Da verliert man wirklich den Glauben an die Menschheit. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also es ist schon sehr, sehr deprimierend, als ich da ankam in Denver. Ich war jetzt nicht so extrem vorbereitet und war ziemlich geschockt, was man da alles so gefunden hat.
Das ist ja nur ein Teil von ganz, ganz vielen. Ich glaube 1,3 Millionen Asservate in diesem Lager in Denver, Colorado. Das ist das Lager des US Fish and Wildlife Service. Das ist die Naturschutzbehörde der USA und die fangen Sachen ab, die illegal reinkommen an Grenzen.
Also was an jeder Grenze der USA reinkommt, das kommt dann dorthin. Und dann gibt es halt diverse Tests, die da gemacht werden, Forensic Testing zum Beispiel und so weiter, um nochmal zu sehen, ob man jemanden nochmal erwischen kann, der das tatsächlich ursprünglich sogar erlegt hat, das Tier oder so. Und natürlich wird es auch dabei halten, damit sichergestellt ist, dass es nicht wieder in den Handel kommt. Und natürlich auch irgendwie noch weiter zur Bildung und zum Recherchieren und so weiter.
Ja, und das sind wahnsinnig viele Asservate. Da gibt es auch ein Foto, das haben Sie auch gemacht, von so einem fast wie ein Hochregallager, wo also Tigerköpfe, Löwenköpfe, ausgestopft mit Fell hinten dran lagern, massenhaft.
Ja, also als ich die angerufen hatte und da gesagt, das erste Mal, ob ich überhaupt kommen darf, und was es überhaupt in diesem Lager gibt, hat der Mensch tatsächlich gesagt, es gibt hier alles. Alles, was Sie sich vorstellen könnten an Grausamkeiten, gibt es hier bei uns.
Einen ausgestopften Zebrakopf habe ich gesehen. Das Bild zeigt ihn, da ist er so schräg bis hochkant in so einer Art Einkaufswagen.
Ja, dieser Einkaufswagen wird tatsächlich benutzt, um jetzt diese Körperteile von A nach B in diesem riesigen Lagerhaus zu bewegen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, das ist ja merkwürdig. Das ist ja absurd, dass hier noch so ein Einkaufswagen ist. Aber natürlich ist es ja, hat ja meine Nachricht, die ich ja, meine Botschaft, die ich habe mit diesen Fotos, nämlich Wildlife or Commodity, also Wildtiere oder Commodity, ist halt, wird nochmal verstärkt dadurch.
Ja, Commodity müsste mir das deutsche Wort, ich verstehe es ganz genau, aber ein Gebrauchsgegenstand eigentlich.
Eine Wertware.
Genau.
Ware.
Da gibt es auch, ich habe gesehen, Hausschuhe aus Bärentatzen. Also wo man dann reinfährt und es an Füßen gemütlich hat,
ja,
aber das ist eine echte
Bären. Es gibt auch Leopardentatzen, die zu Schuhen gemacht werden. Es gibt Rhinoceros-Füße, die zu Aschenbechern gemacht wird. Also wie gesagt, die ganzen Grausamkeiten, die man sich irgendwie so vorstellen kann, gibt es wirklich dort. Und das nimmt auch nie ein Ende, weil man kommt da rein und denkt so, okay, also ich habe ja 3 Tage, da kann ich mir alles angucken und mir genau überlegen, was ich fotografiere. Aber nach 3 Tagen war ich lange nicht so weit. Also ich muss da jetzt eigentlich nochmal hin und nochmal weiter fotografieren, weil es da noch ganz viele Sachen gibt, die unbedingt mal fotografiert werden müssen, weil die Leute das überhaupt nicht wissen, was es da alles gibt oder was geschmuggelt wird. Also was auch sogar in Europa hier ist. Also ich war ein bisschen überrascht, auch was ich hier in Europa gefunden habe. Ne? Das ist ja nicht nur in
Heathrow
den USA.
Waren Sie auch am Flughafen.
Ja, in Heathrow. Ja. Und ich war auch in Heathrow in so einem Raum, wo die Sachen, die zum Beispiel nach Deutschland gehen sollten, die wurden mir gezeigt. Ne? Hier, so nach dem Motto, also hier in Deutschland gibt es sowas auch.
Mhm. Man fragt sich.
Da war auch Rhinoceroshorn dabei und so.
Ja, man fragt sich, wer sowas haben möchte. Also ich weiß nicht, ich frage mich das, wenn ich das sehe. Hm. Wer sich sowas hinstellen möchte, in dem Wissen, dass dafür diese seltenen, geschützten Tiere da irgendwie hingemetzelt
werden.
Ja,
also das ist auch so eine Frage, wenn ich natürlich da so rumlaufe und mir das alles angucke, ist auch genau diese Frage permanent da. Also wer macht das, wer tut das, wer fabriziert das dann und wer verkauft es dann und viel schlimmer natürlich, viel grausamer, also wer kauft es, wer will sowas haben? Und da habe ich auch wirklich Momente, wo ich denke, also jetzt besser nicht drüber nachdenken, sonst drehe ich hier durch.
Man kann aber sagen, es ist ein Riesengeschäft, glaube ich.
Das ist ja das Problem. Also da ist ja die Mafia und die Syndikate sind da ja hinter mittlerweile. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie so ein kleiner Handel, sondern das ist ja das, also ich glaube nach Waffenhandel und Sklaverei ist das jetzt das viertgrößte und nach Drogen natürlich das viertgrößte Geschäft.
Es gibt aber doch dieses Washingtoner Abkommen und auch nicht erst seit vorgestern über den internationalen Handel mit freilebenden Arten gefährdeter Pflanzen und Tiere. Ist das ein zahnloser Tiger, um im Bild zu bleiben?
Also ich glaube, dass schon Sachen, einige Gesetze, die dann gemacht werden, helfen, aber einige auch nicht. Die sind dann eher kontraproduktiv, muss ich sagen. Aber das wäre jetzt zu komplizierter, wirklich für jede einzige Art, was dazu zu sagen.
Ich glaube, Sie wollen aber auch nicht mit diesen Fotos die Täter jetzt an den Pranger stellen und das war's.
Also was ich eigentlich mit meinen Bildern machen will, ist einfach mal zu sagen, so ist es. Und guckt euch das an, was wir hier zerstören. Und meint ihr wirklich, dass dass diese Welt noch lebenswert ist, wenn wir das alles zunichte gemacht haben? Also es ist ja eine absolute Massenausrottung, die gerade stattfindet. Und ich möchte einfach nur den Leuten das mal zeigen, was da überhaupt stattfindet, damit die Leute, die Leute, die das konsumieren, mal realisieren, was sie da eigentlich anstellen. Weil ich glaube, das Problem ist ein bisschen, vor allem, wie sagen wir mal jetzt in China und in Vietnam, wo ja die Nachfrage nach Rhinoceroshorn sehr groß ist. Ich möchte mal sagen, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass das Rhinoceros getötet wird, um dieses Horn dann zu ernten. Mhm. Also ich habe selber Gespräche gehabt in China, auch mit einer Frau zum Beispiel gesagt hat, mit Elfenbein, das wusste sie gar nicht. Sie dachte, dass der Zahn nachwächst, ja, beim Elefanten und solche Sachen. Und die Aufklärung ist einfach nicht da. Und das ist nämlich genau der Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben. Weil ich natürlich allein als Fotografin kann ich da schon was bewegen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, wenn man sich zusammentut als eine Gruppe von Fotografen und dazu auch noch ein paar Journalisten, die dann guten Text dazu schreiben, da kann man einfach schon mal wirklich mehr machen.
Zu dem Buch und zu der auch ziemlich erstaunlichen Resonanz kommen wir nachher auch nochmal. Ich will aber noch auf ein Bild eingehen, was Sie auch da in Denver gemacht haben, und zwar diese ganz vielen kleinen Schächtelchen in verschiedenen Farben, so ein bisschen bunt, wo dann irgendwelche Pülverchen drin sind, also pulverisiertes Nashorn, Horn oder irgendwelche Sachen vom Tiger oder so, die dann auch, ich glaube, viel in China und anderen Ländern vielleicht auch als Arzneien
genau,
benutzt
werden. Genau, das ist die traditionelle chinesische Medizin. Die wird tatsächlich weltweit importiert und auch gebraucht. Aber natürlich gibt es in meisten Ländern gibt's so Regelungen, wie zum Beispiel, bin ich mir sicher, hier in Deutschland darf da jetzt überhaupt kein Tier und vor allem kein Tier, was vom Aussterben bedroht ist, benutzt werden. Aber genau, was diese Fotos, die ich da fotografiert habe, sind tatsächlich fast alles Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Die werden tatsächlich zu Pulvern gemacht. Und das wird für teures Geld verkauft und die Leute glauben auch wirklich, dass das hilft, dass man damit sämtliche Sachen kurieren kann.
Wie ist das angekommen, als Sie da in Denver erschienen sind? Sie haben ja die Genehmigung bekommen, sonst kommt man da sicherlich nicht rein. Aber was haben die Menschen, die dort arbeiten, die mit diesen Gegenständen umgehen, gesagt, dass sie kommen und jetzt diese Bilder machen?
Es war so ein bisschen so, dass mir das so leid tat, dass ich so diese Zeit dort in Anspruch genommen habe und habe halt schon öfter mal gesagt, oh, so I'm sorry, dass ich jetzt, die müssen das ja alles auspacken, die müssen das aus dem Regal holen, das ist ja alles total, das ist ja wie so ein Archiv oder fast, man könnte sagen, wie so eine Bücherei. Das ist alles genau im Computer, im System festgelegt, was da ist, wann es reingekommen ist, wo es hergekommen ist, auf welchem Weg das war, wer da womöglich noch verhaftet wurde dabei und so weiter. Und die müssen das dann alles auseinandersortieren und mir dann dahinstellen und dann nachher alles wieder einsortieren und so weiter. Und immer wenn ich dann gesagt habe, oh, I'm so sorry, war eigentlich die Resonanz immer, nee, wir sind ja so froh, dass sie hier sind. Weil jetzt haben wir wenigstens das Gefühl, dass es ja was bedeutet. Jetzt ist das Tier vielleicht nicht ganz umsonst gestorben, weil es fotografiert wird und dadurch eine Botschaft an die Welt geht. Und vielleicht können wir dadurch durch ihre Fotografie was reduzieren und was verändern.
Britta Jaschinski ist heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 und wir kommen zu den Fotos lebender Wildtiere, allerdings auch die nicht frei, dort wo sie herkommen und hingehören, sondern an Ketten gelegt und ihrer Würde beraubt. Zum Beispiel ein Schwarzbär mit so einem Ring durch die Nase an einer Kette, der Kunststückchen macht oder machen muss auf einem Hocker oder so einem Schaukelbrett. Das war in China, wo genau?
Das Bild war in Chengdu, soweit ich mich, nee, in Guilin, sorry.
Ja. Und das ist aber, weil es sieht so ein bisschen aus wie ein Zirkus, aber jetzt nicht, wie wir uns das vorstellen mit einem schicken Zirkuszelt, sondern alles relativ schäbelig. Was ist das für ein Ort?
Ja, das ist halt, man kann das entschieden, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Zirkus, das ist eine Farm, das ist ein Zoo, das ist alles ein bisschen vermischt. Also wenn man zum Beispiel jetzt sieht, dass der Bär dort eine Aufführung macht, ist es aber wahrscheinlich auch so, dass dem auch noch die Galle abgezapft wird für die traditionelle Medizin. Also es ist jetzt nicht so wie in Europa, dass man sagt, da ist ein Zirkus und dann ist es ein tolles Zelt und eine große super Veranstaltung oder sonst was, obwohl ich jetzt in Deutschland und Europa Tierveranstaltungen natürlich auch absolut ablehne. Aber da ist es einfach nochmal eine Nummer härter, ne? Weil da die Tiere einfach so benutzt werden, wie es nur irgendwie geht, um alles Mögliche aus ihnen herauszuziehen, was man irgendwie kriegen kann, um damit Kohle zu machen.
Und das mit der Galle, das müssen wir nochmal eben erklären. Also was die da machen mit, ja, mit diesen Bären. Die werden dann in irgendwelche Käfige und so Gitter eingezwängt und dann wird denen irgendwie die Galle da abgesaugt.
Die werden in ganz kleine Käfige gezwängt, wo sie sich tatsächlich überhaupt nicht bewegen können, also nie aufstehen können und noch nicht mal umdrehen können teilweise. Teilweise bis zu 10 Jahren. Ich habe einen Bär gesehen und fotografiert, der hat 30 Jahre in seinem Käfig gelebt. Und den wird permanent die Galle abgezapft und das wird ja als Medizin benutzt. Das ist jetzt nichts, was man als Medizin braucht. Es wird jetzt niemand sterben, wenn man diese Medizin nicht hat. Und es gibt sogar ganz viele Mittelchen, Tabletten mittlerweile, die genau das Gleiche bewirken. Also es ist eine Sache, die man überhaupt nicht braucht.
Es gibt auch Bilder von großen Raubkatzen, Löwen und so weiter, die dann auch so dressiert irgendwie auf so Hockern praktisch so Männchen machen, diese riesen Raubkatzen. Mhm. Und ich habe irgendwo gelesen, denen hat man die Zähne gezogen und die Krallen rausgerissen.
Ja, das ist halt zur Sicherheit für den Dompteur dann, ne? Also die werden halt so trainiert und kriegen teilweise auch Drogen, damit sie nicht wirklich reagieren können. Und ja, sie haben keine Zähne und dem wird das alles rausgezogen, weil sie ja sonst zu gefährlich sind.
Und wie werden die ansonsten gehalten, wenn sie nicht auf dem Hocker Männchen machen
müssen? In winzig kleinen Käfigen. Also ich meine, wenn jemand Interesse hat, kann man sich auf meiner Webseite die Bilder angucken und da kann man im Hintergrund speziell bei diesem Foto tatsächlich auch die kleinen Käfige sehen, wo die dann den ganzen Tag drin sitzen. Und die werden wirklich auch nur rausgeholt, um dann diese Aufführung zu machen. Und natürlich sind die verhungert, denen wird natürlich überhaupt nicht geholfen, wenn sie irgendwie erkrankt werden oder sonst. Das ist tatsächlich, das ist wirklich die oberschwelligste Behandlung, die man sich wirklich vorstellen kann.
Äffchen habe ich auch gesehen, auch noch in so einem kleinen Anzug und auf dem Fahrrad, ja.
Ja. Sowas.
Ja. Wie kommt man da rein? Also in China ist es ja jetzt sowieso nicht ganz so frei, dass man da einfach überall so hingeht und rumreist, wie man lustig ist. Wie schaffen Sie das, diese Orte zu besuchen?
Ja, also erstmal gehört da ziemlich viel Recherche zu, weil ich ja gar nicht wirklich weiß, wo diese Sachen stattfinden, genau. Also ich bin immer sehr gut vorbereitet, wo ich dann überhaupt hin will. Und wenn man in China alleine rumläuft und vor allem als Frau, kann man das eigentlich nur so machen, dass man so tut, als wenn man entweder Business macht oder man tatsächlich irgendwie ein Touri ist von einer Gruppe von Touristen. Aber wenn man dann keine Gruppe hat, mit der man rumgehen kann, natürlich kriegt man dann ziemlich viel Aufmerksamkeit und die Leute wollen auch nicht mit einem reden, weil sie sofort denken, oh, das könnte eine Journalistin sein. Dann ist es aber noch so, wenn ich dann irgendwie irgendwo so reingehe und dann so ein bisschen tue, als ob ich, also ich laufe ja nicht mit meiner Kamera da rum, sondern ich laufe einfach nur so rum und grinse ziemlich viel und hole dann einfach schnell meine Kamera raus und mache ganz schnell die Fotos, ohne dass man das großartig sieht. Aber es ist eigentlich trotzdem immer so gewesen, dass ich, egal wo ich war, dass dann letztendlich die Leute das immer erfassen konnten, was ich da gemacht habe. Und dann musste ich auch ziemlich schnell teilweise raus und weg.
Es gab richtig gefährliche Situationen, also so, dass man Angst haben konnte.
Ja, das auf jeden Fall, klar. Also ich wurde auch schon bedroht und so weiter, aber ich sehe da einfach zu, dass ich so schnell weggehe, wie es irgendwie nur geht. Also mein Vorteil ist ja immer so ein bisschen, dass die Leute ja wirklich nicht wissen, wer ich bin. Das heißt, die müssen ja auch immer ein bisschen Angst haben, um zu sehen, okay, wer ist sie jetzt? Vielleicht hat sie auch hier wirklich einen Auftrag. Vielleicht geht es uns jetzt an Kragen, wegen dem, was sie hier macht.
Weil das illegal ist, auch in China. Also
genau,
zum
also
Teil
einige Sachen, die ich jetzt hier fotografiert habe, sind illegal in China und die sind auch durch die Fotos, die ich dann gemacht habe, die dann Preise gewonnen haben, sind auch tatsächlich einige Läden dort dann geschlossen worden, dicht gemacht worden. Und diese Performances, die ich dort fotografiert habe, die wurden tatsächlich angehalten von den Behörden, aufgehalten von den Behörden.
Sie haben ja die internationale Gruppe Photographers Against Wildlife Crime mitgegründet. Dabei ist auch dieses Buch entstanden, das jetzt neu aufgelegt ist. Ich glaube, das war ein ziemlicher Erfolg gleich. Das war relativ schnell ausverkauft.
Genau, also wir hatten halt, ich hatte so eine Idee, so ein Buch zu machen und habe gedacht, ja okay, aber wir brauchen ja Geld dafür. Dann machen wir einfach ein Crowdfunding, Kickstarter. Wir hatten das Ziel, in 60 Tagen 20.000 Pfund, also ungefähr, das waren zu der Zeit 25.000 Euro zu sammeln. Und da haben schon viele gesagt, sag mal, mit solchen Bildern, das wird ja kein Mensch unterstützen, das ist ja zu grausam, wer will denn so ein Buch haben? Aber nach 60 Tagen haben wir 45.000 Euro gehabt und somit wussten wir dann, dass wir tatsächlich beide Bücher, nämlich erstmal das englische Buch, was wir machen wollten und dann aber auch ein chinesisches, also mit zwei Sprachen, Englisch und Chinesisch, eigentlich schon sozusagen im Kasten hatten. Aber natürlich war das dann nochmal die Arbeit dazu, dass das alles zu bewältigen, war dann auch mal richtig anstrengend. Aber es ist ein echter Erfolg gewesen. Das erste Buch ist nach Monaten war es ausverkauft. Also als das Buch gedruckt wurde, hatten wir schon fast 1.000 Kopien verkauft.
Und es war ein richtig großer Erfolg auch in China.
Ja, also der Erfolg kam jetzt dadurch, also erstmal waren wir überrascht, dass sogar aus China schon Leute kamen, die das Buch gekauft hatten, vorab auf unserer Webseite und also vorbestellt hatten. Dann, als das Buch gedruckt wurde, haben wir das natürlich abgeschickt und als wir dann gesagt haben, so jetzt machen wir auch noch das zweite Buch. Das zweite Buch, da sind jetzt auch nochmal ganz neue Fotos dabei, da sind nochmal andere Fotografen dabei, da ist nochmal viel mehr Text dazu gekommen und so weiter. Ist eigentlich wirklich das bessere Buch. Und als wir dann gesagt haben, dass wir das in zwei Sprachen machen, also Englisch und Chinesisch, haben wir nochmal ziemlich viele Buchbestellungen bekommen aus China. Dann kam natürlich auch die Frage, okay, ist es aber legal, können wir das legal in China einführen und so weiter. Uns wurde dann aber von Behörden tatsächlich gesagt, dass wir diese Chance nie bekommen würden mit diesem Buch, weil wir nicht chinesisch sind. Also jetzt nicht, weil wegen dem Content, also gar nicht jetzt, was in dem Buch
Inhalt,
drin
ja.
ist, vom Inhalt, sondern tatsächlich mehr, weil wir nicht chinesisch sind. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, aber jetzt trotzdem erstmal das Buch machen und dann sehen, wie viele Bücher wir nach China verkaufen können. Und wir haben jetzt ziemlich viele Bücher nach China verkauft.
Und Sie haben auch Vorträge in China gehalten, beziehungsweise es gibt auch online so einen Vortrag, der auch eine erstaunliche Resonanz bekommen hat.
Genau, also ich war jetzt im Dezember, war ich in Hongkong und habe dort einen Vortrag gehalten. Dann bin ich nach China gegangen, habe da einen Vortrag gehalten, wo natürlich wir auch ein bisschen Angst hatten. Also was passiert da nach diesem Vortrag, weil ich ja natürlich auch die Wahrheit spreche. Ich gehe ja nicht nach China und dann bin ich nicht ehrlich damit, was ich eigentlich hier bewirken will. Und dann war es halt nicht so, dass ich besehen, das war an dem Samstag und am Sonntag sollte ich eigentlich erst abreisen und dann sagte aber hinterher, als ich dann von der Bühne kam, sagten dann die Organisatoren, ey, also jetzt hier aber schnell raus und wollten dann tatsächlich zu meiner eigenen Sicherheit, aber auch vielleicht noch ein bisschen zu deren Sicherheit, dass ich dann sofort das Land verlasse. Ich bin dann sofort mit dem Zug zurück nach Hongkong gefahren und das war dann auch okay. Aber was sie zu der Zeit nicht wussten, ist, dass die Resonanz so extrem positiv wird. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass sie sagen, das ist der erfolgreichste Online-Talk, den sie je gezeigt haben. Also der hatte innerhalb von ein paar Stunden hatte der 22.000 Views, nach ein paar Tagen 600.000 Views und jetzt fast 1 Million. Und jetzt ist es sogar so, dass Behörden, also ich habe jetzt E-Mails gekriegt von Buchverlegern und sogar von Behörden aus China, die gesagt haben, herzlichen Glückwunsch und dass sie das total toll finden, was wir machen.
Und sie gehen auch wieder hin. Aber jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig wegen dieser Corona-Geschichte.
Jetzt geht es wegen dem Virus leider nicht, genau. Aber ja, klar, nee, auf jeden Fall gehe ich wieder hin und auch in Hongkong und so weiter. Also jetzt fängt eigentlich die Arbeit erst wirklich an, weil wir gesehen haben, dass die Resonanz einfach wirklich positiv ist.
Wir sind mitten in der Gesprächszeit mit der Fotografin Britta Jaschinski. Wir haben gerade über die Fotos und Erlebnisse in China gesprochen. Und man fragt sich ja doch, es ist ja nicht ganz ungefährlich, was Sie da machen und gemacht haben. Wie ist das mit der Angst? Haben Sie die? Ja, nein? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
So ein bisschen so, dass ich keine Angst davor habe, Angst zu haben, sagen wir es mal so. Klar habe ich Angst. Natürlich ist es ein Risiko. Aber ich weiß ja, was dort passiert. Und eigentlich würde es mir viel mehr Angst machen, wenn ich nichts tue. Wenn die Leute mich fragen, Britta, wenn du in China ankommst, hast du keine Angst, dass du mal verhaftet wirst? Sage ich immer, meine Gegenfrage ist dann immer, vielleicht kriege ich auch einen Orden. Also man weiß hier nie wirklich, was passiert in China. Ja? Also die Resonanz, ich würde mal sagen, wir haben ja ganz vorsichtig angefangen. Klar gab es ein Risiko, also ja auch schon mit Arbeiten, die ich vor, also seit 2012 arbeite ich ja schon daran. Und diese Bilder zum Beispiel jetzt dann diese Preise gewonnen haben in China, die sind ja auch in China ausgestellt. Die gehen zum Beispiel auch ins Naturkundemuseum in China. Das ist ja der Wildlife Photographer of the Year und der ist weltweit ausgestellt. Und natürlich haben die Behörden das irgendwann mitbekommen, dass Britta Jaschinski diese Fotos macht. Klar, denke ich mir so, was halten die davon? Aber die Resonanz war, dass ja einige Läden dicht gemacht wurden. Von daher denke ich mir, okay, die wollen natürlich auch so aussehen, dass sie was tun. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dann ja meine Waffe. Ne? Also ich kann ja auch sagen, jetzt ist es ja offiziell. Was will China jetzt machen? Also wollen sie mich jetzt verhaften oder wollen sie was dagegen tun, dass das nicht so schlimm aussieht, was sie da selber machen in China? Und das ist ja offensichtlich, dass sie da wahrscheinlich sich ins bessere Licht stellen wollen, denke ich mal.
In ihren Vorträgen gehen sie ja aber auch noch weiter drumherum, also gerade was jetzt China angeht. Sie erklären auch, sie zeigen Bilder, sie erklären auch, wo das herkommt, warum die glauben, dass das Pülverchen aus irgendwas vom Tiger irgendwelche Kräfte entwickelt.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich war das erste Mal, als ich über der Tigerfarm war, habe ich das tatsächlich das erste Mal gehört. Also da war ich natürlich auch nicht offiziell auf dieser Tigerfarm, sondern da war ich tatsächlich so undercover und habe auch heimlich dort gefilmt und habe aber das gemeinsam mit jemandem gemacht, der dann da Gespräche geführt hat mit den Chinesen, um rauszufinden, ob die überhaupt Tigerknochenwein zum Beispiel dort verkaufen und irgendwelche Medizin mit Tigern gemacht. Und ja, dann habe ich tatsächlich erfahren, ich wusste es vorher selber auch nicht. Und da war ich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, okay, jetzt begreife ich erst, was es bedeutet. Nämlich ist das so, dass der Tiger wird ja angesehen als König. Also König von allen Lebewesen in China. Also bei uns ist es ja jetzt der Löwe und in China ist es der Tiger. Und der Tiger, das Wort heißt Wang. Und Wang wird so geschrieben wie die drei Streifen, die auf dem Kopf des Tigers sind. Und deswegen glaubt China tatsächlich, dass der Tiger der König von allen Lebewesen ist. Und als ich das erfahren habe, wurde mir erstmal bewusst, wie schwierig das ist. Natürlich können wir nicht einfach auf die zeigen und sagen, hier, also wieso habt ihr diesen Aberglaube, dass wenn ihr jetzt vom Tiger da irgendwie eine Pfote isst oder so, dass sie da irgendwie Power von kriegt. Ich meine, die können ja genauso fragen mit unserer Religion zum Beispiel. Ja, also mir wurde es tatsächlich so gesagt, okay, also ihr wollt uns sagen, dass Nashorn nicht funktioniert, um Krebs zu behandeln, aber ihr erzählt uns, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Und natürlich muss man dann sagen, ihr habt ja irgendwie recht. Okay, dann müssen wir jetzt eine andere Methode finden, um euch zu erklären, dass es einfach nicht auf lange Sicht machbar ist, dass wir diese Tiere Massen zerstören. weil wir alles für immer zerstören werden. Und das müssen wir einfach jetzt erklären. Mhm. Und deswegen haben wir dieses Buch gemacht und deswegen nehme ich halt diese Vorträge in China auch an, weil ich denen das wirklich erkläre. Man muss sich das so vorstellen, dass China natürlich jetzt auch nicht so, die machen ja nicht mal in den Fernsehern und sehen David Attenborough oder was weiß ich, was es hier alles so für Serien gibt, ja. Das fängt jetzt so langsam erst an. Ja, also da ist einfach die Aufklärung noch gar nicht da gewesen.
Und wenn man dann Fotos sieht, Sie haben mir vorhin ein paar gezeigt, Fotos von jungen Chinesen mit diesem Buch der Photographers Against Wildlife Crime unter dem Arm, die stolz drauf sind, die das auch zeigen in den sozialen Medien, die auch sagen, seht her, wir haben dieses Buch, das interessiert uns, das ist ein Thema für uns.
Genau, also es gibt ja Social Media in China genauso wie es jetzt hier auch, also es gibt halt sowas ähnliches wie Twitter oder so wie Facebook und so weiter, die haben ihr eigenes Ding, das heißt WeChat und Sina Weibo. Und da wollten die Leute, nachdem ich diesen Vortrag gehalten hatte und die Bücher dort vorgestellt haben, wollten die mit mir fotografiert werden, die wollten mit den Büchern fotografiert werden. Und tatsächlich gesagt, so, das ist ja jetzt das Coolste überhaupt, mit so einem Buch fotografiert zu werden, weil ich ja damit somit darstellen kann, dass ich mich für den Tierschutz einsetze. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Thema, was ich halt machen möchte, dass ich möchte, dass es eine coole Sache wird. Ja? Die Leute möchten damit assoziiert werden. Also ich glaube auch, dass es machbar ist, weil man sieht das jetzt, auch schon mit den Nachrichten über den Klimawandel, ne, dass jeder eigentlich damit assoziiert werden will, also an irgendwelchen Schauspielern und Musikern und so weiter. Es muss einfach so gedreht werden, also ich als Beispiel sage ich jetzt mal, bis vor einem Jahr hat sich noch keiner Sorgen gemacht, mit einer Plastikflasche in der Hand rumzulaufen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in England wird man einfach nicht mehr mit einer Plastikflasche gesehen. Da muss man jetzt so eine coole Aluminiumflasche haben oder irgendwas, was auf jeden Fall nicht umweltschädlich ist. Ja? Mhm. Und genauso will ich das mit den Wildtieren, mit Trophäen oder mit diesem ganzen illegalen Handel auch machen. Mhm. Es muss was Uncooles werden. Es muss uncool sein, Tierprodukte einzunehmen.
Dann kommen wir mal zum Zoo, also in der Art Zirkus waren wir hier schon, aber gehen wir mal in den Zoo. Sie haben ja eine Reihe von Zoobildern, das ist schon eine ganze Weile her, die waren ein großer Erfolg und da gibt es ein Bild von einem Beluga-Wal auf Coney Island, der irgendwie 35 Jahre in so einem Aquarium da irgendwie sein Leben gefristet hat in Chlorwasser und sie haben den fotografiert, also man sieht wirklich, wie dieses Tier da durch so ein bisschen Scheibe noch guckt und der Rest ist irgendwie Beton und ich glaube, das war auch so ein Schlüsselmoment für Sie, kann das sein?
Ja, also man sieht auch in diesem Foto tatsächlich mich selbst, weil ich mich da in dieser Scheibe auch noch spiegel. Und das war tatsächlich ein Moment, wo ich so einen Pakt gemacht habe. Da habe ich tatsächlich dem Beluga-Wal versprochen, dass ich sehen werde, diese Botschaften für Lebewesen, die nicht für sich selber sprechen können, das zu verbreiten und für sie sozusagen aufzustehen und eine Stimme zu kreieren für sie.
Sie haben aber früher als Kind im Garten noch zu Hause in Bremen, soweit ich weiß, auch schon irgendwelche Käfer aus dem Sandkasten gepickt, damit sie nicht aus Versehen drauflatschen.
Wo haben Sie das denn gehört?
Oh, man liest ja so einiges.
Ja, schon eine alte Story. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, vielleicht hört meine Mutter jetzt auch gerade noch zu, die erinnert sich da wahrscheinlich daran. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich aus Versehen irgendwas zertrete. Und habe irgendwie alles, was ich so auf dem Weg gefunden habe, immer in Sicherheit gebracht. Mache ich auch jetzt noch.
Aber ich glaube, die Tierliebe war im Hause Jaschinski in Bremen sowieso verbreitet. Ich habe auch was von geretteten Vögelchen, die aus dem Nest gefallen sind oder irgendwelchen Igeln gesehen.
Das finde ich unglaublich, dass Sie diese Storys überhaupt wissen.
Es war nicht leicht.
Ja, das war tatsächlich so. Also ich bin großgezogen von Eltern. Beide Eltern haben immer ein sehr großes Herz für Tiere gehabt, muss ich echt sagen. Also mein Vater hat irgendwelche Igel im Garten gefunden, Hasen, und meine Mutter irgendwelche Vögel, die aus dem Nest gefallen sind. Wir haben auch irgendwann noch einen Hund aufgenommen, den mein Vater im Park gefunden hatte, der die Papierkörbe zerwühlt hat, um was zu fressen zu finden, und haben auch noch versucht, sein Zuhause zu finden und so weiter. Also wir sind eigentlich schon immer mit einem Sinn von Nächstenliebe aufgewachsen und für Tiere und Natur ganz, ganz besonders. Ja.
Und Besuche im Zoo waren für die kleine Britta nicht so ganz das Richtige. Wie war das?
Ich habe da nie Interesse dran gehabt, weil ich wusste immer nicht so, warum andere Kinder da so kreischend rumliefen und das so schön fanden, weil mir das einfach nur richtig, das war wie so, das hat mich physisch richtig angegriffen. Also ich habe fast so Magenschmerzen, weißt du, andere Kinder sind rumgelaufen, haben Eis gegessen und ich habe nur Magenschmerzen gekriegt und habe gedacht, das ist ja schrecklich, was hier abgeht.
Wie war es im Überseemuseum? Da waren Sie durchaus auch als Kind. War das ein Ort, den Sie mochten?
Sehr. Ja, war auch sehr beeindruckend und das war auch toll, dass ich tatsächlich im Überseemuseum auch schon mal ausgestellt habe, als sie mich kontaktiert hat. Das ist aber jetzt auch schon, ich glaube,
2005, Wild Things hieß die Ausstellung.
Sie wissen alles. Gute Recherche, kann ich dir nur sagen. Genau, und da war ich natürlich auch sehr begeistert, weil das immer so ein Ort war für mich, als ich Kind war, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe, wo ich selber viel lernen konnte und das Gefühl hatte, dass es ja Orte gibt, wo man wirklich die Leute aufklären will, um die Natur zu schützen.
Britta Jaschinski ist zu Gast. Nach der Ausbildung zur Fotografin in Bremen ist sie nach England gegangen, hat studiert am Bournemouth College of Art and Design, auch weil es Ihnen in Deutschland, Sie haben ja eine Ausbildung gemacht, war das in einer Werbeagentur, das müssen wir noch mal kurz erzählen.
Das war hier in Bremen in einer Werbeagentur und es war doch total super, weil ich dadurch natürlich wirklich alles wirklich von der Pike gelernt habe. Also das Handwerk der Fotografie habe ich gelernt und das war dann jetzt im Nachhinein wirklich sehr hilfreich. Aber es reichte mir jetzt nicht irgendwie auf Lebenszeit sowas zu machen.
Produkte fotografieren oder was man da in Szene setzen und so.
Genau, aber ich meine, das ist ja auch gut, aber mein Thema war jetzt tatsächlich eher dann irgendwie meine Leidenschaft für Tiere und Natur irgendwie zu benutzen. Als ich dann so das Handwerk erlernt habe, ich gedacht, okay, jetzt kann ich aber vielleicht das ja irgendwie nutzen, um was für die Natur zu machen. Und hatte mich dann entschieden, ich hatte von diesem College gehört und bin dann dahin und habe mir das angeguckt und war so begeistert, dass ich mich sofort beworben habe und dann auch angenommen wurde. Und dann bin ich halt, ein paar Wochen später bin ich dann in Bournemouth, also in England, angekommen mit einem Koffer am Bahnhof und wusste, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so richtig, wo ich hin sollte. Also ich hatte zwar diesen Platz in dem College, aber ich hatte keine Wohnung, ich hatte kein Zimmer und gar nichts. Und bin dann einfach erstmal in so ein Hotel gegangen und habe gedacht, jetzt erstmal sehen, was morgen kommt, wenn mein erster Tag im College dann ist.
Und wie ging es dann weiter? WG gefunden oder so? Oder?
Ja, nee, also es war dann eigentlich so, dass wir erstmal im College dann so ein paar Themen bearbeiten mussten selbst und dann kam es aber zum freien Thema und da habe ich natürlich gedacht, so Natur und Tier wollte ich auf jeden Fall irgendwas machen und bin dann tatsächlich, die ersten Fotos, die ich gemacht habe, habe ich dann im Londoner Zoo gemacht. Das war jetzt auch gar nicht, dass ich irgendwie dachte, ich muss was unbedingt gegen den Zoo machen, aber das lag so nah irgendwie. Ich habe gedacht, ich guck mal, was ich da finde.
Ich meinte eigentlich gerade, ob Sie eine WG dann gefunden haben oder wie die Unterkunft sich dann entwickelt hat.
Ich dachte, Sie meinten zu fotografieren. Ja, also erstmal habe ich da in einem ziemlich fiesen Bed and Breakfast, so ganz klassisch gewohnt. Das war ziemlich grausam und dann hat man einfach Leute kennengelernt und dann sich zusammengetan und dann mit 2, 3 Leuten oder 4 Leuten teilweise. Das ist dann jedes Jahr immer ein bisschen anders gewesen. Ich war ja insgesamt 3 Jahre, habe ich da studiert und habe da so einen Bachelor of Art gemacht.
Ja, und in London, war das wirklich so, dass Sie durch den Regent's Park gelaufen sind und dann irgendwie die Gerüche vom Zoo wahrgenommen haben, der in der Ecke ja da ist irgendwie vom Regent's Park?
Ja, das waren die Wölfe, die ich tatsächlich gerochen habe. Und die haben mich dann da irgendwie sozusagen reingezogen. Und dann habe ich diese Fotos gemacht und ich konnte eigentlich wirklich bis dahin gar nicht so erklären, warum ich das so schrecklich fand, eingesperrte Tiere zu sehen. Aber als ich dann die Fotos hinterher gesehen habe, ich bin dann zurückgefahren, habe die ersten Filme entwickelt und habe dann in den Filmen eigentlich erst erkannt, was ich so schrecklich finde an dem Zoo. Also diese Gewalt, die wir so auf Tiere ausüben, also denen einfach die Freiheit zu nehmen, dass wir uns das Recht rausnehmen, ihnen die Freiheit zu nehmen, ist so das, was mir sofort in meinen Bildern erst aufgefallen ist sozusagen.
Es ist dann eine Serie entstanden, Sie waren dann ja auch in anderen Ländern unterwegs, haben in Zoos fotografiert, die Serie heißt auch so, es gibt auch ein Buch und es gab eine Ausstellung, das war in der Photographer's Gallery in London, damals ein Ort mit Rang und Namen und Sie waren noch Studentin, also wie war das dann genau, gleich also so anzukommen, auch das hat ja eine große Resonanz auch erfahren, diese Reihe.
Ich war auch ein bisschen überrascht, also ich habe einfach immer so ein bisschen vor mich hin fotografiert, weiter fotografiert und wir haben dann immer so alle 2, 3 Wochen gab es dann im College sowas, das heißt Crit, also wo man dann vorstellen musste, was man gemacht hat, wo die ganzen Lektoren da waren und die ganzen Studenten da waren, also so einen Vortrag zu halten über die Arbeit und dann war dann nach 2, 3 Monaten waren dann so, oh, Britta Jaschinski mit den Tieren, wir sind schon wieder Tiere und es ist immer alles so depressiv und ich habe immer gedacht, ja, ist mir egal, was ihr glaubt, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das, was ich will, deswswegen bin ich ja auch aus der Werbung weggegangen, weil ich ja das machen will, was ich machen will und nicht, was mir jemand sagt sozusagen. Naja, aber als ich dann gemerkt habe, dass ich das so intensiv durchgezogen habe und die Serie immer größer wurde, habe ich dann halt auch gemerkt, dass die Leute auf einmal dachten, oh Moment, also das ist jetzt doch beeindruckend, was sie da macht. Naja, und dann hatte ich halt, bevor ich das College verlassen hatte, hatte ich schon meinen ersten Buchvertrag, also mit Feiden Press, das ist eines der größten Verleger in Europa. Und dann hatte ich diesen Vertrag bekommen und dann ging es auch ziemlich schnell alles mit Ausstellungen weltweit. Also die Ausstellung ist dann auch in ganz Europa rumgetourt zum Beispiel.
Die war dann ja auch in Berlin, soweit ich weiß, im Hebbeltheater ist die gezeigt worden, 1997. Es gibt irgendwo von Ihnen auch ein Eisbärenfoto und das muss entstanden sein in den Tiergrotten.
Mhm, genau.
Heute Zoo am Meer in Bremerhaven. Mhm. Was war das für ein Moment?
Also ich meine, dieser Zoo, der ist wirklich ganz grausam. Ich war jetzt tatsächlich einmal zwischendurch da, die haben ja viel umgearbeitet, umgebaut und so weiter, aber für mich ist es einfach immer noch nicht, man kann einfach kein, so ein Tier, vor allem kein Eisbär, kann man einfach nicht im Zoo halten oder in irgendwelchen Gegenden halten, das geht einfach nicht.
Dann kommen wir jetzt mal doch zu den Tieren in freier Wildbahn, die Sie ja durchaus auch fotografiert haben. Es gibt ein wunderbares Bild auch bei Ihnen zu sehen auf der Seite von einem Löwen irgendwie in Bewegung, schwarz-weiß und man sieht den von nah und ich habe das Bild gesehen, habe gedacht, der hat fast menschliche Züge, der hat also richtig ein Gesicht. Und das war ein alter Löwe im Serengeti-Park in Tansania, von dem Sie gehört hatten, dass der da irgendwo alleine unterwegs ist.
Genau, also wenn ich Tiere in einer freien Wildbahn fotografiere, muss da auch immer so eine Story dahinter sein. Also ich mache jetzt, das ist jetzt nicht so für mich das Interesse, dass ich so schöne Fotos von Tieren mache. Das machen ja tausend andere Fotografen, die machen es sehr gut und wahrscheinlich auch noch viel besser. Ich suche halt einfach nach Storys. Und da habe ich halt gehört, dass dieser Löwe dort herumstreifte alleine, das ist nicht so oft, und habe gedacht, den suche ich jetzt mal, habe dann tatsächlich 3 Tage gebraucht, um den zu finden, habe ihn dann aber auch wirklich gefunden und habe dann auch einen ganzen Tag mit ihm verbracht, alleine, also unterm Auto gelegen und ihn fotografiert mit einer langen Linse, und dieses Foto ist dann auch tatsächlich ziemlich gut geworden, interessant geworden, weil ich es damals mit dem Polaroid-Film auch gemacht habe. Und deswegen sieht das mehr so grainy aus, ne? Also das ist ja jetzt kein Pixel, sondern ein richtiger Grain, also so richtige Schwarz-Weiß-Fotografie noch. Und dadurch hat das so ein abstraktes Feeling, auch dieses Bild. Und ich glaube, dass dadurch die Leute das auch so toll fanden. Also es gibt ja genug Fotos, die von Löwen sind im normalen Farbfoto sozusagen. Aber da ist schon einfach was anderes, weil ich so ein bisschen Charakter rausgebracht habe von dem Löwen, glaube ich auch.
Sie reisen unglaublich viel rum, das haben wir schon gesagt. Also auf der ganzen Welt sind praktisch immer unterwegs. Sind Sie eigentlich jemals in London und haben Sie auch mal Zeit für, weiß ich nicht, irgendwie Freizeitfreunde in die Kneipe gehen?
Ja, kriege ich gerade noch so hin. Die Balance kriege ich gerade noch hin. Also ich habe auch 2 Kinder. Und wenn ich Freizeit habe, ist das mit den Kindern. Also ich würde es mal so sagen. Entweder arbeite ich entweder fotografiere ich oder ich reise. Oder ich arbeite an meinen Vorträgen. Oder ich sehe meine Kinder. So viel dazwischen gibt es nicht. Aber es gibt diese Momente trotzdem natürlich, wenn ich reise, dass ich ja viel Gleichgesinnte treffe, wo es sehr viele interessante Gespräche gibt und so weiter. Und natürlich gibt es viele Preisverleihen. Die sind auch immer sehr nett, muss man sagen. Kann man nicht anders sagen. Das ist dann immer echt ganz schön spannend. Und dann trifft man sich wieder. Man weiß dann, ja, der war jetzt gerade 4 Monate in der Arktik. Der war jetzt gerade 4 Monate in der Serengeti. Ich war jetzt gerade in China. Und dann treffen wir uns und haben natürlich auch einen sehr interessanten Austausch.
Sie fragen sich manchmal, warum Sie sich ein so schweres Leben machen. Das haben Sie auch mal gesagt. Es ist nicht immer schwer, das haben wir erfahren, aber es sind natürlich sehr viele schwere Themen. Haben Sie die Antwort gefunden, warum Sie das tun?
Also ich glaube, dass ich mich verantwortlich fühle. Vielleicht auch ein bisschen verantwortlich, dass ich überhaupt auf Erden bin. Ich glaube, dass man einfach so in den Tag hineinlebt, gibt es viele Leute und ist auch schön, ich kann es mir für mich selbst nicht vorstellen. Ich beschäftige mich einfach permanent mit irgendwelchen Themen und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann was machen, dann bin ich eigentlich auch glücklich, dass ich was machen kann, weil sonst würde ich das auch schrecklich finden, nur zu sitzen und zuzusehen. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel, mein nächstes Thema ist hier zum Beispiel auch natürlich Klimawandel, ne? Also das ist ja ganz wichtig, weil wenn wir da jetzt nichts tun, dann bringt uns auch die Rettung der Tiere nicht mehr.
Britta Jaschinski war heute unser Gast in der Gesprächszeit. Morgen und übermorgen ist sie zu Gast bei der World Press Photo Exhibition in Oldenburg. Ich habe das Heft in der Hand. Morgen Abend im OLB-Saal in der Gottorpstraße ab 19 Uhr. Bodims Diskussion mit weiteren Kollegen und am Donnerstag 19.30 Uhr Landesmuseum für Natur und Mensch. Photographers Against Wildlife Crime. Wer da hingehen möchte, kann noch viel mehr erfahren. Außerdem auch auf bremen2.de. Da haben wir auch einen Link zu Britta Jaschinskis eigener Seite im Internet. Ganz herzlichen Dank für diesen Besuch bei dem kurzen Besuch in Deutschland.
Danke für die Einladung.
Bremen 2 – Gesprächszeit.